vielen Dank, lieber Johannes, für die nette Einführung. Und ich bin sehr froh, heute den ersten Vortrag im Forschungskolloquium der BISE zu halten in diesem Wintersemester. Meine Co-ReferentInnen sind die Co-Forschenden, die jetzt heute nicht dabei sind, aber die mit mir die Analysen gemacht haben. Und deswegen, das ist ja gute wissenschaftliche Praxis, diejenigen, die in Forschungsprojekten haben, auch durchzeichnen. Und das wollte ich da machen. Die tauchen auch gleich. Okay, heute soll es um die Künstler im Fach Geschichte gehen. Eigentlich darum, ob offen formulierte Antworten, die im Rahmen einer gefasst wurden, maschinell ausgewählt werden. Und meine Forschenden waren die Computerlinguist Weiß und Ramon Ciai, tatsächlich aus der empirischen Bildung, war auch noch mit dabei. Ihnen euch heute vorstellen ist erstmal einführen in das, was historisches Denken und wie man es erfassen kann. Dann, wie künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen in diesem des Datenmaterials helfen kann und was wir hier so zugrunde gelegt haben. Dann stelle ich euch zwei Studien vor, um die Richtigkeit des Inhalts und die Studie um die Komplexität der Sprache. Und im fünften Teil möchte ich eine Zusammenfassung und einen Ausblick bieten. Wir haben das schon veröffentlicht miteinander. Von daher sind hier auch keine Folien, die hier auftauchen werden, irgendwie noch nicht abgestimmt. Und man kann es gerne auch nachlesen hier in dieser Zeitschrift Assessment of Historical Thinking, also unter diesem Titel Computational Assessment of Historical Thinking in Computers and Education. Okay, aber jetzt kriegen Sie ja eine Einführung in das, was wir uns dabei gedacht haben und wie wir vorgegangen sind. Historical Thinking, Begriff, um historisches Kompetenzen zu beschreiben, der sowohl im Kontext als auch im US-amerikanischen Kontext intensiv genutzt wird. Hier habe ich eine Definition weltweit einem US-amerikanischen Fachdidaktiker mitgegeben, sehr ähnlich wie zu den Kompetenzmodellen. Historisches Denken als einen von Fragen getriebenen Question driven, der zu Reflektierungen führt, zu Reasoned Narrative. Und um Quellen zu nutzen, kontrolliert auszuwerten, ist es einmal wichtig, dass Schüler relevante Fachbegriffe kennen. Dann müssen sie auch ein Prozedur mitbringen, also etwa dieses fachspezifische Geschichte ausmacht, Wandel und Veränderung. Und ganz wichtig, sie brauchen auch eine prozedurale Praxis, Kompetenzen, sie müssen auch wissen, wie sie argumentieren. Es ist ganz klar, dass Historie untrennbar mit Sprache verbunden ist. Denken und Geschichte ist Konstruktion der Vergangenheit, die unwiederbringlich vorbei ist. Und wenn wir uns annähern wollen, brauchen wir die Sprache zu formulieren und wir nutzen sprachlich verfasste Quellen, auch andere, auch sehr oft sprachlich verfasste Quellen, die uns die für unsere Auswertungen. Daher ist es klar, dass also Sprache, Denken, historisches Denken ganz eng zu tun haben. Wenn wir jetzt historisches Denken und messbar machen wollen, liegt aus diesem Grund, ist es einmal wichtig, dass wir historische Texte lassen, die unser Material darstellen, also weitere Materialien oder Ergebnisse im Denken liegen weitgehend sprachlich auch Schülerinnen und Schüler vorgelegt, weil sie damit. Und wie man jetzt ihren Umgang damit erfassen kann, prozessbezogenen Kompetenzen, zeigt, kann man einmal mit Standardisierung zeigen. Das machen wir in der Studie, indem wir einen historischen Kompetenztest haben. Aber natürlich sind diese Testformate auch zum Teil nicht ganz, kriegt halt nicht mit, wie die Schülerinnen und Schüler, also was ihre Fragen sind und wie sie die Verbindungen, wie sie selbstständig herstellen. Aufgaben haben, also Multiple Choice auch immer schon so eine Denkstruktur vorgegeben. Daher ist eine große Forderung in der Geschichte zur Vermeidung einer Construct-Anmutation auch offene Formen, um historisches Denken zu erfassen. Das ist, wenn man große Studien hat, dann wiederum nicht einfach. Wenn wir schon in der schauen, wissen wir schon, wie schwierig es ist, und objektiv eine Note zu finden. Und da haben wir eine Anzahl von Schülertexten. Jetzt eine große Untersuchung haben, ich rede hier von Tausenden von Schülerinnen und Schülern, sehr zeitaufwendig und ressourcenintensiv, so etwas bezogen auf Forschungsprojekte gut abzubilden. Und zwar hier normalerweise üblich, eine Inter-Rate sicherzustellen. Das kennen Sie bestimmt. Das bedeutet, dass halt mindestens zwei Eltern sich die Texte anschauen, die Schüler einer Bewertung kommen, die miteinander nehmen sollen. Hierfür braucht man ein ausgefuchstes Codesystem und erst damit können wir die offenen Schülerantworten reliabel und objektiv einer Bewertung unterziehen, also bei offenen Aufgaben. Das ist wirklich eine Herausforderung und deswegen haben wir uns, und wir kennen das aus vielen Forschungskontexten, dass man dem auch wirklich folgt und also dann mit bestimmten Codesystemen, mit Schülermaterialien oder anderen offenen Materialien, qualitativen Materialien umgeht. Aber es ist halt zeitaufwendig und ressourcenintensiv und wird daher in Large-Scale-Assessments bisher kaum eingesetzt. Daher haben wir uns jetzt gefragt in dem CarHist-Projekt, das ich also zum Beispiel mit Computerlinguisten an der Uni Tübingen durchgeführt habe und gerne auch weiterführen würde, wie man künstliche Intelligenz in Form computerlinguistischer Methoden für die automatisierte Auswertung von SchülerInnen-Texten in Fachgeschichte nutzen kann. Das war unsere übergeordnete Fragestellung. Und ein paar Erklärungen noch zu dem, wie wir hier künstliche Intelligenz verstehen. Das ist ja ein großer und weiter Begriff. Wir reden hier vom maschinellen Lernen, also von computerlinguistischen Methoden, die sich an dem natürlichen Sprachlernprozess orientieren. Hinter CarHist, hinter dieser Abkürzung steht als Projektname Computational Assessment of Historical Thinking. Und wenn wir also jetzt fragen, ob maschinelles Lernen bei der Beurteilung von Texten genutzt werden kann, schauen wir uns zum einen den Inhalt dieser Texte der Schülerantworten an, ähnlich wie bei einer Klassenarbeit auch, also die inhaltliche Validität, was wurde geschrieben und stimmt das mit den Erwartungen überein, ist das richtig in Anführungszeichen, soweit man in Geschichte, in Fachgeschichte von Richtigkeit sprechen kann. Und auf der anderen Seite, wie ist die linguistische Form, die sprachliche Komplexität, die schauen wir an. Wie wird formuliert und ist diese Formulierung der Aufgabenanforderung entsprechend? Das waren die Kriterien und in der Studie 1 habe ich also hat Ramon CI die Auswertung gemacht und dieses Know-how reingebracht, um die Algorithmen zu programmieren. Das ist jetzt ja nicht so einfach so gemacht, dafür ist ja ein sehr großes Wissen dafür notwendig. In dieser ersten Studie zum Content haben wir Methoden des Content Assessment eingesetzt und haben uns also die Richtigkeit der Antworten angeschaut. Und in der Studie 2 ging es um die Komplexitätsanalysen und haben uns also die Sprache der SchülerInnen-Texte angeschaut. Was waren es für Texte, mit denen wir gearbeitet haben? Diese Texte stammen noch aus meiner Dissertationsstudie. Da hatte ich ja zum größten Teil standardisierte Instrumente eingesetzt. Also es ging da um die Wirksamkeit von ZeitzeugInnenbefragungen im Geschichtsunterricht. Und in dem Posttest, nur in dem Posttest, habe ich auch offene Aufgaben eingesetzt. Und zwar einen Auszug aus einem Schulbuchtext. Und hierzu wurden Fragen gestellt nach zur Dekonstruktion dieses Textes, dieser Darstellung. Und zwar in der ersten Aufgabe sollten die Schülerinnen und Schüler sagen, welche Fakten in dem Schulbuchtext genannt werden. In der zweiten Aufgabe sollten sie die Deutungen des Autors herausfinden und in der dritten Aufgabe herausfinden, welche Botschaft vermittelt wird. Also so diese drei Ebenen der Geschichtsdarstellung analysieren. Es handelte sich um einen Schulbuchtext, der die Ereignisse am 9. Oktober 1989 in Leipzig dargestellt hat. Dieser Tag, Sie sehen hier ein Bild, wo 70.000 Leute um den Ring, um die Leipziger Innenstadt herumgelaufen sind, vom Bahnhof aus, in der man so nicht wusste, ob jetzt die SED-Regierung mit Militär eingreifen wird. Es war bereit, also Militär und Polizei standen bereit und sie waren auch bewaffnet. Und kurz davor hatte es in China die gewaltsame Niederschlagung des Aufstandes gegeben auf dem Platz des Heiligen Himmlischen Friedens. Also es schwebte so darüber, dass die Polizei eingreifen könnte und die Sicherheitskräfte haben sie aber nicht gemacht. Und dass dieser Tag wird gemeinhin als der Dreh- und Angelpunkt für die friedliche Revolution verstanden. Ab da wurden die Demonstrationen in der damaligen DDR von Woche zu Woche größer und größer und haben dann also schon einen Monat später zum Fall der Mauer geführt. Gut, also die erste Aufgabe, da ging es um diesen Schulbuchtext als historisches Material, das dekonstruiert wird sprachlich. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch zwei weitere Texte, Quellen dazu gegeben. Den Aufruf an alle Leipziger, den damals Professor Kurt Masur mit der SED-Bezirksleitung und anderen führenden Kräften der Stadt ausgegeben hatte, direkt vor der Demonstration, in dem sie zu Frieden aufgerufen haben und zu Ruhe und Besonnenheit und dass da nichts eskaliert. Und wir haben noch einen Zeitzeugenbericht gegeben von Christian Führer, der damals Pfarrer in der Nikolaikirche war, der schon 1993 von diesen Ereignissen berichtet hat. Und zu diesen beiden zusätzlichen Quellen wurden dann also die Fragen gestellt. Die vierte Aufgabe war, welche weiteren Informationen es in dem Aufruf gab. Die fünfte Aufgabe, welche Informationen im Zeitzeugenbericht genannt werden. Die sechste Aufgabe, da ging es dann um eine Zusammenfassung und Kontextualisierung. Und zwar war die Frage, wenn du alle Informationen zusammennimmst über das, was du über die friedliche Revolution weißt, und da wussten die SchülerInnen ja auch schon einiges über die Quellen hinaus zu dem Zeitpunkt, warum meinst du, dass die Demonstration am 9.10. friedlich ausging? Und die letzte Aufgabe war dann die Frage, ob dieses Ereignis so wichtig ist, dass weiterhin davon bei der Neuauflage des Schulbuchs berichtet werden sollte. Ich erzähle das in der Ausführlichkeit, um zu zeigen, das sind also wirklich offene Aufgaben, in denen vieles von den Schülern kommt. Manche Aufgaben sind näher dran an den Texten, da wird viel rausgeschrieben. Andere sind sehr offen bei den Beurteilungsaufgaben und Bewertungsaufgaben und sie sind auf jeden Fall mal sprachlich vermittelt und ganz und gar nicht standardisiert erfasst. Insgesamt hatten 962 Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben bearbeitet. Okay, wenn wir jetzt, auch vielleicht noch einen Punkt dazu, ich habe für meine Dissertation damals einen Teil dieser Aufgaben, circa 200, 190 Texte, habe ich damals manuell kodiert mit einer Hilfskraft zusammen und Auswertungen dazu gemacht. Und ich wusste also schon, das ist eigentlich ein ganz gutes Format und man kann ein ganz gutes Kurzsystem dazu schreiben. Und die Frage war jetzt halt, können wir auch noch den Rest der Aufgaben, die letzten 762, mit diesem Kurzsystem auch auswerten? Würde das Sinn machen? Würde die Maschine, das maschinelle, der Computer uns bei der Auswertung helfen können, um nicht alles per Hand zu machen? Das war also so die Herausforderung und Frage. Und ich habe also wir haben dieses maschinelle Lernen genutzt und dahinter steckt ein Workflow, den ich kurz erklären möchte und der eigentlich immer dahinter steht, wenn es um diese computerbasierten computerlinguistischen Auswertungsmethoden geht. Und zwar werden zuerst vorab definierte Charakteristika aus den Texten herausgezogen, aus den ganzen Dokumenten, die jeweils vorliegen. Das können inhaltlich bezogene Charakteristika sein oder sprachlich bezogene. Und diese Charakteristika werden also Features genannt, mit denen die jeweiligen Antworten in Zahlen und Werten dargestellt werden. Das sind sehr, sehr viele Features, die da herausgezogen werden. Und jede einzelne Schülerantwort wird also mit sehr vielen Zahlen beschrieben, dargestellt. Das soll hier in der Mitte dargestellt werden, Doc 1 bis Doc N. Da entstehen also sehr viele, es werden die Studentenantworten, also mit die Schülerinnenantworten, also mit sehr vielen verschiedenen Features beschrieben. Jetzt wird die Maschine trainiert. Und zwar damit, dass ein Teil der Antworten, also alle Antworten, die wir werden kodiert von Raterinnen manuell. Das ist der Goldstandard. Der ist sowas von wichtig. Und mit diesem Goldstandard wird jetzt ein Teil der Daten trainiert. Also ein Teil der Antworten, die von den Raterinnen manuell kodiert und bewertet wurden, damit wird der Computer gefüttert. Und auf der Grundlage dieses, damit lernt er also den Goldstandards und überprüft dann auf dem Rest der Daten, die auch manuell konnotiert wurden, aber das wird, Ergebnis wird dem Computer nicht verraten, sagt er dann die Bewertung der unbekannten Antworten voraus, also der Rest dieser Stichprobe. Und um jetzt herauszukriegen, ob er richtig oder falsch vorhergesagt hat, also ob hier das richtige Ergebnis rauskommt, wird die Performance des Classifiers beschrieben und mit neuen Daten, die wird dann mit neuen Daten überprüft an dem Testdatenset. Also man entwickelt einen Classifier auf Basis des Goldstandards, der die Aufgaben beschreiben kann und überprüft das dann an neuen Daten an dem Testdatenset. Und hier wird dann die Richtigkeit der maschinellen Vorhersage mit der manuellen Bewertung verglichen. Also so ist dieses Grundkonzept, das Sie jetzt also in den beiden Studien auch wiedersehen werden, bezogen auf zwei, auf die inhaltliche Richtigkeit und auf die sprachliche Richtigkeit. Okay, ich mache mal weiter, denn die große Herausforderung besteht natürlich in der Bedeutung einer Antwort. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, wer präsentiert diese Folien, wenn wir diese Frage haben, könnte man darauf antworten, Christiane Bertram, das bin ich. Man kann mit meiner Tätigkeit als Forscherin aus Konstanz antworten. Man kann mich auch Juniorprofessorin in der Fachdidaktik an der Uni Konstanz nennen, also mit meinem Amt quasi, mit meiner Position. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Und wo bin ich jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ja. Die Maschine muss jetzt also lernen, was die Wörter im Kontext bedeuten. Das ist das, was man meint mit diesem Natural Language Processing. Das, was die Schüler, was Kinder ja auch machen in ihrem Sprachlernprozess, dass sie die Bedeutung von neuen Wörtern in ihrem Kontext erkennen. Dafür gibt es verschiedene Systeme, zum Beispiel in dem Tutoring System. Da lernt die Maschine mit einem direkten Vergleich mit vorgegebenen Referenzantworten die richtige Antwort. Das ist jetzt schwierig, wenn die Antworten halt sehr unterschiedlich sein können. Deswegen haben wir diesen anderen Ansatz gewählt, COMIC, Content Meaning in Context. Hier lernt die Maschine durch die Interpretation von Antworten, welche Antwort richtig ist. Detmar Meurers, der hinter diesem COMIC-System steckt, ist Computerlinguist in Tübingen und hat also dieses System entwickelt zusammen mit Ramon Cial. Das war seine Dissertationsarbeit, diesen Algorithmus zu entwickeln. Okay, wie das jetzt funktioniert hat in diesem Content Assessment, die Richtigkeit der Antworten. Ich habe Ihnen nochmal hier die 7 Aufgaben aufgeschrieben, die ja von der Komplexität sehr unterschiedlich sind. Und haben jetzt also geschaut, ob die Antworten der Lernenden mit den Musterantworten, wir hatten also eine Vielzahl von Musterantworten von also einmal ein Codesystem, in dem die richtigen Antworten drin waren, also das Codesystem und viele richtige Antworten und haben also gesagt, sind die Antworten zutreffend? Herausforderung ist natürlich die sprachliche Varianz der richtigen Antwort. Und dafür wurde das Prinzip des Alignment genutzt. Das steckt hinter der Software COMIC. Ich möchte an einem Beispiel aus dem Text verdeutlichen. Man kann, ein Schüler, Schülerin kann sagen, Bereitschaftspolizei wurde gerufen und mit Munition ausgestattet. Eine andere Schülerinnenantwort kann einfach nur sagen, Munition wurde ausgegeben. Wir hätten jetzt, das ist jetzt eine Antwort bezogen auf die erste Frage, welche Fakten werden im Schulbuch genannt? Da wird halt gesagt, die Bereitschaftspolizei wurde gerufen, haben Munition bekommen. Wir haben gesagt, dass dann diese Aussage als Punkt gewertet wird, wenn wir zwei semantische Rollen haben, also wenn wir wissen, wer oder was irgendetwas tut oder was getan wird und was getan wird. Und wir haben hier in der zweiten Schülerantwort, Munition wurde ausgegeben und damit hat die Antwort einen Punkt bekommen, weil es klar wird, hier ist Munition im Spiel und das wird an bestimmte Akteure ausgegeben. Und die Maschine hat rausgekriegt, dass das gegeben wurde, indem man sie verglichen hat, dass diese Munition wird wörtlich wieder aufgegriffen. Der Begriff ausgestattet wird anders formuliert als ausgegeben, aber durch die Verbindung auch mit wurde und durch die Satzstruktur kann die Maschine lernen, da ist das Gleiche mit gemeint. Ob Munition ausgestattet oder Munition ausgegeben, das ist das Gleiche. Und kann dann bei einem nächsten, könnte auch im weiteren und im folgenden dann lernen, dass wenn jetzt Munition mit etwas anderem ergänzt wird, mit Bewaffnung oder mit Patronen oder sonst etwas, würde die Maschine auch lernen, der Computer lernen, dass Munition auch so etwas anderes, Patronen oder Waffen, heißen könnte in dem Kontext dieser Aufgaben, die wir hier definiert haben. Okay, so ist das Prinzip also dieses Komik, das so als in diesem Algorithmus drin steckt. Okay. Manchmal geht hier das nicht weiter, seltsam. Okay, jetzt, wie sind wir jetzt weiter vorgegangen? Also mit was wurde dieser Computer gefüttert, wie man ja so gerne sagt? Und zwar einmal mit dem Codesystem und der manuellen Codierung aus der vorhergehenden Studie, damals noch aus meinem Dissertationsprojekt, also mit den 190 Antworten. Dann die Musterantworten einer Expertin und einer Studierenden. Dann haben wir ein finales Codesystem entwickelt, in dem wir also die Bewertung uns sehr klar geworden sind über die Bewertung und die Aufgaben 1 bis 5. Da hat man jeweils einen Punkt pro Fakt bekommen oder pro Beobachtung, sprachlicher Beobachtung. Zum Beispiel also diese, als sie so deuten sollten, wo wird eine Wertung vom Autor vorgenommen, also wie wird berichtet. Und da haben wir generell bei diesen Aufgaben 1 bis 5 gesagt, wenn mindestens zwei semantische Rollen besetzt sind, zum Beispiel der Agens und der Ort, wenn also zum Beispiel 70.000 Demonstranten gesagt wurde, war ja auch klar, es dreht, also man glaubt ja gar nicht, was Schüler alle schreiben können. Und manche schreiben dann nur 70.000 Demonstranten und dann wussten wir in Leipzig, dann wissen wir aber eine Demonstration und es ist in Leipzig. Und dann wurde also ein Punkt pro Fakt vergeben. Die Aufgaben 6 und 7, in denen es um Beurteilungsaufgaben ging, waren, da haben wir weitere Punkte für die Anzahl der genutzten Dokumente gegeben. Also auf wie viele Quellen hat man sich hier bezogen in der Antwort und für das Level der Argumentation. Also wie argumentativ verknüpft ist die Antwort der Schülerinnen und Schüler. Und das war also dann der Goldstandard, das manuelle Rating von uns, mit denen wir haben dann 141 Schülerantworten annotiert, kodiert in der Computerlinguistik spricht man eher von annotiert und haben dann also diesen Datensatz geteilt in einen Trainingsdatensatz und in einen Testdatensatz. Wichtig war hier, dass wir die Intercoder-Reliabilität nachweisen konnten und haben also all diese 141 Aufgaben von zwei Raterinnen kodieren lassen. Und haben dann also die Intercoder-Reliabilität berechnet, die in Ordnung gewesen ist. Aber ich zeige sie nachher noch mal genauer. Das methodische Vorgehen jetzt hier mit dem Comic-Classifier war, dass wir aus den Trainingsdaten, also die Feature-Vectors rausgezogen haben, klassifiziert auf den Ähnlichkeiten und dann im zweiten Schritt die Testdaten darauf überprüft haben. Und dann verglichen haben, wie das Rating der Maschine war im Vergleich zu den beiden Menschen.
Ich kriege das nicht mehr drauf.
Wer ist denn das? Da erzählt jemand mit. Okay, und was dabei herauskam, ich stelle jetzt die Ergebnisse dar zwischen dem ersten Rater mit Komik und dem zweiten Rater versus Komik und hier der erste gegen den zweiten Rater. Und alle, die mit offenen Aufgaben arbeiten, wissen ja auch, wie schwierig es ist, hier eine Übereinstimmung herzustellen. Die war wirklich ganz anständig zwischen dem Rater 1 und Rater 2, aber auch nicht perfekt. Also hier mit 82 war hier der unterste Bereich. Wenn wir jetzt vergleichen den Rater 1 versus Comic und hier die Trainingsdaten und Testdaten vergleichen, sehen wir also, dass die Aufgaben 1, 4 und 5, in der es um die Informationsentnahme ging, relativ gut, die besten, bessere Reliabilitäten aufweisen als die Aufgabe 2 und 3, in der es um die Identifikation von Stilmerkmalen ging, was aber auch ganz gut funktioniert hat. Und die schwierigste Aufgaben waren die Aufgaben 6 und vor allem 7, in der es dann um die eigene Bewertung ging. Also da war es für Komik am schwersten, hier den Rater, also mit dem Rater zu einer Übereinstimmung zu kommen. Wir haben hier also hier diese 79 und 66 als Reliabilität, beziehungsweise oben 63 und 68. Also sehen wir, diese Reliabilitäten sind mehr oder weniger gut, aber relativ gut. Und hier bei 6 und 7 wird es am schwierigsten. Die Aufgabe 4 hat auch Probleme gemacht. Das liegt ein bisschen daran, dass die Schüler, ja, das ist echt eine gute Frage, warum es das war. Das war ein relativ kurzer Text, aus dem die Schülerinnen und Schüler einiges rausgeschrieben haben. Und hier sehen wir, dass die Maschine auch ihre Probleme hatte. Bei dem 5. Text funktionierte es aber ziemlich gut. Okay, also der Übereinstimmungskoeffizient ist unterschiedlich in diesen verschiedenen Aufgaben und am schwierig war dann die Aufgabe 7 vor allem, da war der automatische Ansatz weniger erfolgreich. Trotzdem, so war die Aussage der Computerlinguisten, hat das System eigentlich ziemlich gute Ergebnisse aus dem Trainingsdatensatz erreicht und bei völlig unbekannten Testdaten reproduzieren können. Also der Leistungsabfall ist erwartbar, dass dann nicht das Rating ähnlich gut ist, vergleichbar gut ist wie bei dem Testdatensatz, denn die Testdaten sind ja völlig unbekannt und das hat ganz gut funktioniert. Daraus haben wir gezogen. Es ist mehr Forschung notwendig, das ist klar, aber erstmal kann man sagen, eine automatische Bewertung von freigeschriebenen Aufgaben ist möglich, wenn es eine ausreichende Menge manuell kodierter Daten gibt. Die müssen manuell menschlich kodiert sein. Das ist der Goldstandard und zwar mit einer Inter-Rater-Reliabilität. Und das heißt, da muss ein funktionierendes Codierungssystem dahinter stecken, sonst funktioniert das nämlich nicht. Also auch die Maschine lernt nicht für sich, sondern nur auf der Basis der informierten menschlichen Ratings und nachvollziehbaren menschlichen Ratings, aber ermutigende Ergebnisse. Okay, jetzt zu der zweiten Studie. Hier gehen wir also davon aus, dass eine komplexere Aufgabenstellung eine komplexere Schülerantwort erforderlich macht. Das ist, wenn wir die Komplexität der 7 Aufgaben uns anschauen, ist die Informationsentnahme das, was jetzt am einfachsten ist. Da schreiben viele Schülerinnen einfach nur so Zitate raus aus den Texten. Aufgabe 2 und 3, in der es um die Stilmerkmale und die Intention des Schulbuchtextes ging, ist schon komplexer und am komplexesten waren die Aufgaben 6 und 7, in denen man den gesamten Kontext beurteilen sollte und die Ereignisse in ihrer Wichtigkeit bewerten sollte für heute und für die deutsche Geschichte. Ich möchte es an einem Beispiel aufzeigen aus unserem Datensatz zu der Aufgabe 6. Da hat eine Schülerin geschrieben, indem die DDR-Bürger nicht gewalttätig wurden, taten sie genau das Gegenteil von dem, was von ihnen erwartet wurde. Das hatte die DDR-Regierung nicht erwartet. Besonders die Sache mit den Kerzen, die Hoffnung für alle zeigen sollten, waren sehr überraschend und brachten viele zum Nachdenken. Wir sehen also hier, wir haben Nebensätze, die genauer erklärt werden. Wir haben einiges an Konnektoren, dieses in dem, das besonders die Sache mit den Kerzen, eine besondere Hervorhebung, was jetzt besonders wichtig war, noch ein eingeschobener Nebensatz danach, also einige Adjektive, die dazu genutzt werden. Eigentlich keine Adjektive, aber Adverbien. Es war überraschend und es hatte etwas zur Folge, also komplexe Sätze, die sprachlich erfasst werden können in ihrer Komplexität. Wir haben also jetzt wieder das gleiche Grundsystem, das gleiche methodische Vorgehen, doch diesmal wird der SVM-Classifier trainiert. Der Support Vector Machine heißt der. Und das ist jetzt ein Klassifizierer, der von Weiss und Meuras entwickelt wurde. Das war jetzt die Promotion von der Zara Weiss, die also den Algorithmus für die sprachliche Komplexität entwickelt hat. Wir haben hier, das waren insgesamt 292 Features, sprachliche Merkmale, die wir hier extrahiert hatten. Wir haben damit 187 weitergearbeitet, also die wir hier dann entwickelt haben. Das System selber hatte schon 292 Informationen, aber relevant waren dann hier 187. Und wir haben dann die Testdaten mit der wieder das Gleiche, die in den menschliche Klassifikation der Aufgaben, und zwar unsere Vorgabe, unsere Klassifikation, dass die Aufgaben 1, 4 und 5 weniger komplex waren, am wenigsten komplex waren, 2 und 3 komplexer und C3 die höchste Komplexität, die sechste und siebte Aufgabe. Das war unsere menschliche Klassifikation und die haben wir dann verglichen mit der Einschätzung der Maschine auf Basis dieses sprachlichen, dieses Classifiers, der die sprachliche Komplexität sich angeschaut hat. Und hier sehen wir das Ergebnis davon, also wenn man das beides in Verbindung bringt, diese sprachlichen Classifier und die manuelle Klassifikation, da sehen wir, Sie sehen in die Diagonale in der Mitte, wo sich das menschliche Rating und der Computer einig waren. Und das ist die überwiegende große Mehrheit der Fälle, also 85,37% Genauigkeit des SVM-Classifiers im Vergleich mit der manuellen Klassifikation. Hätten wir jetzt einfach die Mehrheitsbaseline genommen, das wären 34,12% gewesen. Also hier wird schon sehr viel aufgeklärt durch die Maschine selber, die das erkennen kann, wie ob die sprachliche Komplexität der Schülerantwort der sprachlichen, den Anforderungen der Komplexitätsaufgabe der Aufgabe entspricht. Und im nächsten Schritt haben wir dann geschaut, welche der sprachlichen Merkmale am informativsten waren dafür. Und ich nehme mal den ersten Teil hier raus. Clausal ist das Verhältnis zwischen den Sätzen, Nebensätze und Hauptsätze in einem Satz, Clauses per Sentences. Und hier sehen wir, dass es bei der Komplexitätsstufe 1, hier C1, am wenigsten komplexe Sätze waren. Oft waren das nur Stichworte, die mit Komma abgetrennt wurden. Bei der Aufgabenstufe 2 schon deutlich komplexer und Aufgabenstufe 3, so ein Beispiel, wie wir gerade eben gesehen haben, eine Vielzahl von Nebensätzen und Sätzen, also ein hohes Verhältnis zwischen Nebensätzen in einem Satz. Bei der lexikalischen Vielfalt, das ist auch ein interessantes Beispiel, da haben wir gesehen, dass es auf C1 dieses blaue hier, lexikalische Vielfalt, ist Nouns per Word. Da gibt es also deutlich am meisten, und das andere ist Verbs per Noun. Es gibt eine viel größere Vielfalt an Wörtern, die die Schülerinnen und Schüler in der ersten Aufgabe nutzen. In der dritten Aufgabe ist also auch im Vergleich bei diesen komplexesten Aufgaben auch sehr viel weniger. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass die Schülerinnen und Schüler halt viel aus dem Text herausgeschrieben haben und damit einen Wortschatz genutzt haben, der halt im Text schon vorgegeben war und der variationsreicher war als der Wortschatz, den sie benutzen, wenn sie in eigenen Worten darstellen, was sie über die Ereignisse denken. Also durchaus auch zu erwarten, dass es hier einen Unterschied gibt. Und das waren also hier diese Features, die wir hier herausgezogen haben und zeigen, das sind die, die am besten unterscheiden können zwischen den Aufgabenkomplexitäten, die also für unsere Aufgabe am besten geeignet waren und also am meisten Aufklärung gebracht haben. Okay. Zu den Ergebnissen, also für die Studie 2, die Schülerinnenantworten wurden meistens von dem Modell richtig klassifiziert und die sprachliche Komplexität spiegelt die Komplexität der Aufgaben wider. Zu dem Information Gain, also die aussagekräftigsten Indikatoren, sind vor allem die syntaktischen also Indikatoren für die Syntax. Es gibt mehr Konnektive, es gibt mehr und steigende Anforderungen hinsichtlich Abhängigkeiten, also je komplexer es ist. Phrasal, ein vermehrter Gebrauch von Adjektiven und die Modikation von Verben, das haben wir auch bei der zunehmenden Komplexität gesehen. Und diskursive Merkmale. Es gibt mehr koreferenzielle Sprachen, also mehr Pronomen in den Texten, mehr propositionale Ideendichte, ein höheres Verhältnis von Verben zu Substantiven, was ich gerade auch gezeigt habe, und eine Zunahme der Pronomen, weil halt die Schülerinnen-Texten sich dann innerhalb ihrer Argumentation mehr aufeinander beziehen, als sie es in den anderen Aufgaben gemacht haben. Also wir sehen, dass das Abwägen dieser Aufgaben der Urteils- und Bewertungskompetenz mehr Konnektoren und mehr Komplexität erfordern. Bei dem Sprachgebrauch, was ich gerade gesagt habe, finden wir bei den komplexeren Aufgaben wesentlich häufiger die gebräuchlichen Aufgaben. Auch bei den lexikalischen Gegebenheiten sehen wir, dass es weniger verschiedene Wörter gibt in den komplexeren Aufgaben in unserem Datensatz. Wenn es also um die Formulierung der eigenen Meinung geht, ist eine einfachere Sprache eher üblich. Die zunehmende Aufgabenkomplexität zeigt sich aber in einer kohärenteren und syntaktisch komplexeren SchülerInnensprache, spiegelt sich darin wider. Okay, was sind jetzt zusammenfassend die Risiken und Herausforderungen? Was haben wir daraus gelernt? Zum einen, dass es ohne einen menschlichen Goldstandard auch nicht geht in der computerbasierten Auswertung. Wir brauchen ein zuverlässiges Codierungssystem, eine sehr genaue Operationalisierung mit Ankerbeispielen und eine überzeugende Inter-Rater-Reliabilität. Wenn der Computer nicht weiß, was er lernen will, dann kann er auch nicht, also was jetzt die richtige Antwort ist, kann es halt auch nicht lernen und auch keine ungesehenen Antworten identifizieren. Dann für die Aufgabenkomplexität sehen wir, dass es schwierig ist, also wenn es jetzt um die sind unterschiedlich gut geeignet, diese sprachlichen und die inhaltsbezogenen Systeme. Schwierig bei den Inhalts, bei der Richtigkeit der Antworten ist natürlich, wie gehen wir um, wenn es unerwartete Antworten gibt, die jetzt von keinem der Rater vorher, die Maschine noch nicht gesehen hat und noch nicht in dem Codierungssystem und in den Musterantworten drin waren. Es gibt ja immer auch etwas, was Schülerinnen und Schüler neu sich ausdenken, worauf man noch gar nicht gekommen ist. Schwierig auch, also wenn ein erheblicher Teil der Antwort von der erwarteten Antwort abweicht und man müsste einfach, das wäre der Umgang damit, mit diesen Overachievern oder mit unbekannten Antworten, dass man dann die Antworten kennzeichnet, die und menschlich überprüft, manuell überprüft, die halt erheblich abweichen von der erwarteten Antwort. Wichtig ist es also, eine Rechenschaftspflicht und eine Verantwortung weiterhin zu übernehmen, es nicht dem Computer zu überlassen, um unbeabsichtigte Verzerrungen im System zu erkennen und um bei unklaren Fällen oder Fälle mit hohem Risiko zu überprüfen, ob die maschinelle Zuordnung jetzt zutreffend ist. Jetzt komme ich zum Ende. Die Studie 1 sagt uns also etwas über die Richtigkeit der Antworten und wir haben hier eine substanzielle Übereinstimmung zwischen Komik und den Ratern gesehen und gesehen, dass es schwieriger wird bei den interpretativen Antworten. Prinzipiell könnte man aber so vorgehen. Und bei der Studie 2 sehen wir, dass eine Vorhersage der Aufgabenkomplexität anhand der linguistischen Merkmale der Schülerinnen möglich ist und dass sich also in der linguistischen Komplexität das historische Denken widerspiegelt. Eine automatische Auswertung von Schülerinnen-Texten, nicht nur im Fach Geschichte, kann also möglich sein, ist prinzipiell möglich, doch weitere Forschung ist notwendig und die ist durchaus auch aufwendig und kostenintensiv. Aber es wäre schon spannend, wenn man denn wirklich sagt, wir wollen dann mit dem Codesystem und mit den Aufgaben, die wir entwickelt haben, jetzt wirklich in sehr große Stichproben rein. Dann kann das tatsächlich Sinn machen und sich auch lohnen. Das wäre so meine Einschätzung jedenfalls dazu. Dann danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen und auf die Diskussion. Seid ihr noch da? So, okay. Ja, da kommt schon eine. Jetzt versuche ich es nochmal mit dem Video. Aber es tut, doch, jetzt tut es. Na super, wunderbar. Also, dann sehen wir uns. Wunderbar. Ja, Manuela, du hast dich gerade gemeldet.
Mhm. Ah, ja. Vielen Dank, Christiane, für den spannenden Vortrag. Ich habe hier zwei Glühbirnen im Kopf, wo ich irgendwie gerne deine Meinung zu hören würde. Einmal finde ich, ich bin jetzt ja nicht die große Schulleistungsmessungsforscherin, aber qualitativ forschungsmethodenmäßig finde ich es sehr spannend und auch nützlich, so ein computerbasierte Auswertung, weil ich mir denke, dass man dadurch eben Objektivität gewährleisten würde oder sichtbar machen könnte. Ne? Also qualitative Forschung ist immer kritisiert in Bezug auf Objektivität, aber wenn man wirklich es schaffen würde, eine sehr gute Reliabilität zunächst zwischen zwei Forschenden und dann dem Computer das sozusagen beizubringen. Und da kämen dann auch in der Datenauswertung könnte man dann eben größere Stichproben bearbeiten. Das erscheint mir irgendwie sinnvoll oder auch sehr nützlich, da am Anfang mehr zu investieren an Zeit und Arbeit, während man am Ende dann eine größere Stichprobe hat und eben auch eine bessere Qualität.
Ja, das wäre auch mein Fazit daraus. Also wir kennen es ja gut auch aus anderen Projekten, Manuela, wie aufwendig ein Codierungssystem immer ist. Und vor allem, wenn es jetzt hier um Leistung geht und um eine Bepunktung. Und möglich ist es schon, aber es braucht also wirklich einen ausreichend guten und ein sehr, sehr gutes Codierungssystem. Mhm. Sonst funktioniert das nicht. Sonst können weder die Rater eine Inter-Rater-Reliabilität erreichen, noch der Computer. Ja.
Das probieren wir mal. Und dann würde ich noch so jetzt in Bezug auf den Schulkontext mitnehmen, dass ich es hier schwierig finde. Gerade das, was jetzt am Ende nochmal deutlich wurde, wenn es dann sozusagen Ausreißer gibt, also besonders gute Texte vielleicht oder so, die dann nicht erfasst werden können, eine besondere Komplexität, die dann nicht erfasst werden kann, wo dann die Schülerinnen und Schüler im Grunde aus dem System fallen. Und andererseits finde ich es sehr spannend, und das hatte ich aus dem asiatischen Raum, ich meine, das war eine Schule in Singapur, da habe ich einen Vortrag gesehen, da gab es dann eben, wurde sowas genutzt, und zwar fand ich das ziemlich toll, im Kontext inklusiver Unterrichtsgestaltung, dass dann die Schülerinnen und Schüler nur auf Tablets, also jetzt gar nicht mal in Bezug auf Tests oder Arbeiten oder so, sondern grundsätzlich im Unterricht bei Freiarbeit oder so auf Tablets geschrieben haben. Und dann wurde direkt auf einen Computer, den dann der Lehrer oder die Lehrerin vorne hatte, wurde das direkt so übertragen, dass die Lehrperson sehen konnte, welche Schülerinnen und Schüler haben denn Schwierigkeiten bei der Bearbeitung einer Aufgabe. Und dann kann man vielleicht individuell besser fördern. Das könnte ich mir vorstellen, dass da sowas vielleicht auch dann in Bezug zur Schule nützlich sein kann. Aber eben nicht in diesen großen Large-Scale-Assessments, wo die Schwierigkeiten auftauchen, sondern einfach in diesem kleinen alltäglichen Schulkontext finde ich das eigentlich auch sehr spannend.
Okay, vielen Dank. Aber eine Frage hattest du jetzt nicht, gell?
Nee, ich glaube nicht.
Vielen Dank. Aber der Johannes hat die Hand gehoben. Hast du eine Frage oder Anmerkung? Was ist da?
Zunächst danke für den Vortrag. Du kannst dir vorstellen, Technologie, KI und so bin ich voll dabei. Ich hätte allerdings tatsächlich eine Frage zu, und das beschäftigt uns ja auch, wenn wir mit zum einen, du hast recht, eigentlich ganz streng genommen, künstliche Intelligenz, was ist daran eigentlich intelligent, weil eigentlich trainieren wir nur Algorithmen im Sinne von Machine Learning. Also du generierst einen Algorithmus, den trainierst du, und die Maschine wendet dann halt halbwegs intelligent. Und das ist die Frage, ist es wirklich intelligent? Ja, nein, da scheiden sich ja die Geister dran auch wirklich an. Zu dem, was eben noch gesagt wurde, ich zu meinen Fragen komme noch vielleicht direkt ein Kommentar. Das ist mitnichten objektiver als ein Rating einer Lehrkraft als solches, weil der Algorithmus ja nicht vom Himmel fällt oder die Maschine sich nicht selbst geschrieben hat, sondern auf gewissen Annahmen und persönlichen menschlichen Interaktionen beruht. Das kann Annahmen sein, im Extremfalle darüber hinausgehend jetzt männliche Schüler antworten anders als weibliche Schüler? Habe ich da eine Implikation mit drin, die der Mensch letztendlich verursacht hat? Und ob das richtig ist oder nicht, beziehungsweise wie die Maschine und oder KI, wenn man es so nennen möchte, damit umgeht, wäre wiederum dann nicht objektiv, sondern subjektiv gefärbt. Der wendet diesen Algorithmus ziemlich objektiv, stupide darauf an, dass ja, aber die zugrunde liegende Annahme, die ich da reingegeben habe, um die Maschine zu trainieren, ist wiederum relativ subjektiv und abhängig davon, ja, was da der Mensch da eigentlich...
Nee, da würde ich aber widersprechen. Das ist nämlich der Witz, das Codierungssystem. Da müssen wir zeigen, dass es nicht subjektiv ist, sondern dass zwei Rater die gleiche Einordnung treffen auf der Basis des gleichen Codierungssystems.
Und dazu hätte ich nämlich noch genau die Frage, reichen dort zwei aus? Also prinzipiell eine KI als solches ist nicht zwangsweise objektiv, bei der Aussage würde ich bleiben.
Auf jeden Fall, die ist
der
nur
Punkt
so
ist halt, wie kriegen wir den Menschen darin eliminiert, also beziehungsweise das Subjektive des Menschen eliminiert. Das eben mit Männlein, Weiblein war auch nur ein Beispiel, ne? Also auf das von Christiane vorgestellte nicht anwendbar, aber das ist das prinzipielle Problem, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, dass nichtsdestotrotz menschliche Annahmen dem zugrunde liegen. Jetzt zu meiner Frage, reichen zwei tatsächlich aus? Also du sprachst von dem Goldstandard menschliche Rating-Skalen im weitesten Sinne. Aber reichen dann zwei Leute aus? Also ich bin immer ganz böse und sage, wenn die zwei Leute zufälligerweise beim selben Fachleiter waren vorher, sagen wir mal, es waren Lehrkräfte und waren zufälligerweise beim selben Fachleiter, mag es sein, dass dann, wenn man sozusagen von der Ausbildung zurückgeht, du eigentlich nur die subjektive, ich bin mal ganz böse und sage, die subjektive Meinung von einem Menschen, nämlich dem Fachleiter, der Fachleiterin da drin hast, die denen halt beigebracht hat, wie man gewisse Aussagen ratet. Das ist im Prinzip die Frage, reichen dort zwei aus?
Ich glaube, die Annahme davor ist nicht, das stimmt so, würde ich so nicht sagen. Also diese Rater und das, generell ist das so üblich, dass wir in der qualitativen Forschung eine Inter-Rater-Reliabilität zwischen beiden haben, die aber ja auf einem überprüfbaren Codierungssystem beruhen. Das ist ja nicht aus dem Bauch heraus, ich finde die Aufgabe aus den oder den Gründen so oder so gut oder schlecht, sondern weil ich in mein Codierungssystem schaue, und schaue, wie muss das nach den Vereinbarungen, die wir miteinander getroffen haben, natürlich kennen die sich, das müssen die auch, die müssen gut miteinander gesprochen haben, die Rater und Raterinnen, damit sie überhaupt eine Chance haben, zu einer gleichen Einschätzung zu kommen. Aber die wird überprüft, also die ist auf der Basis dieses Codierungssystems und diese Maschine lernt jetzt also nicht nur das menschliche Rating, bekommt sie zum Lernen, sondern auch das Codierungssystem, die kodierten Musterantworten und die Musterantworten und die kodierten Schülerantworten. Also ein ganzes großes Spektrum an inhaltlichen Konnotationen auf der Grundlage des menschlichen Goldstandards. Und das finde ich das Interessante daran. Es ist nicht die Maschine, genau wie du sagst, die Maschine ist dann nicht intelligent, die kann nur das machen, was vorher reingesteckt wurde. Und dieses menschliche Rating ist unverzichtbar und die Subjektivität wird versucht, objektiviert zu werden, beziehungsweise die Subjektivität rauszunehmen, indem wir halt die gemeinsame Codierungsgrundlage haben. Darin muss es sich überprüfen. Und dann, wenn das klappt, dass also die Rater das gleiche System im Kopf haben für die Bewertung, dann überstimmt ihre Bewertung überein und dann kann die Maschine nach diesem Bewertungssystem, wenn jemand andere Schwerpunkte legt, dann käme was anderes raus. Aber unser Bewertungssystem, das wir didaktisch begründet haben, warum wir die Aufgaben so oder so bewerten, das können wir dann mit der Maschine multiplizieren, also automatisiert vergeben. Das ist so der Witz da dran.
Also ich
der menschliche Faktor kommt nie raus, also hoffe ich.
Also ich hab da tatsächlich... noch Fragen, aber dann, ich möchte Philipp noch die Zeit geben, ehe die Zeit um ist, zu fragen. Da können wir uns bei Gelegenheit gerne noch unterhalten, weil wir arbeiten im Prinzip an ähnlichen Kritikpunkten, beziehungsweise wir werden ähnlichen Kritikpunkten ausgesetzt, reichen 2, 3, 4 Experten aus fürs Rating und Co. Aber Philipp, bitte.
Danke, ich möchte gleich hier anschließen, weil also das sind schon Fragen, die mich auch umtreiben. Ich habe eigentlich eine Frage ans Projekt selber, an dich, Christiane. Was ist der Hintergrund, dass ihr diese Studie durchführt? Ist das eine ökonomische Frage, dass große Prüfungsantwortbeigen dann eher verarbeitbar ist? Oder ist es eher eine Frage der exakteren Messbarkeit dessen, was die Schülerantworten sind? Das wäre so meine Frage. Weißt du, in welche Richtung das geht? Also geht es darum, die vielen Prüfungsantworten effizienter bewältigen zu können? Oder geht es darum, besser die Bewertungspraxis besser machen zu können? Was ich aber gerne noch, also wahrscheinlich lässt sich das nicht so eindeutig sagen, was ich aber gerne vorhin noch anmerken konnte und wo ich ein bisschen gestutzt hat, ist, als jetzt ein paar Mal das Wort gefallen, man sollte das Subjektive rauskriegen. Ich bin ja nicht von Haus als Historiker, aber ich habe oft bildungshistorisch gearbeitet und ich gehe da nicht ganz mit, gerade wenn es um Geschichte geht, dass da das Subjektive rausgehen sollte. Also inwiefern, es geht ja darum, dass Interpretation stattfinden sollte, dass eine gewisse Hermeneutik stattfinden sollte, die letztlich nicht unabhängig von dem passieren kann, was man selber mitbringt, an den Text heran und an die Interpretationsmechanismen heran. Und vielleicht lasse ich das unter Zeit auch mal so stehen.
Genau, das mit der Subjektivität kam ja auch gar nicht von mir. Das habe ich auch, würde ich auch nicht so sehen. Diese letzten beiden, das ist ja das Herausfordernde, diese Beurteilungs- und Bewertungsaufgaben am Ende. Da wird es dann wirklich, welche Schwerpunkte setzen jetzt die Schülerinnen und Schüler? Die sind subjektiv. Dadurch, dass wir halt schon an 141 Aufgaben und davor ja schon an anderen 190 Aufgaben, wir haben einfach schon lange mit dem Material gearbeitet und kannten daher sehr viele mögliche Antworten der Schülerinnen und Schüler, die wirklich sehr unterschiedlich waren. Und wir haben halt überlegt, wie können wir die unterschiedlichen Antworten, die auch thematisch ganz unterschiedliche Schwerpunkte gehabt haben, trotzdem bewerten, übereinstimmend bewerten. Also so, dass wir also fair beurteilen und wenn es jetzt eine Klassenarbeit wäre, eine richtige, eine gute, angemessene Note geben. Und also das jetzt zu der Frage, du Chiara, das machen wir so ein bisschen nervös. Das war jetzt deine erste, und die was war nochmal deine erste Frage mit der...
Ob es darum geht,
genau,
große Antwortmengen zu bearbeiten,
genau.
Oder eher die Antworten.
Und eigentlich war es wirklich, also was wir jedenfalls erreicht haben damit, ob wir das schon von vornherein als Ziel gesetzt haben, ist nochmal etwas anderes, aber erreicht haben wir wirklich ein viel genaueres Verständnis über die Beurteilung dieser Aufgaben, der Schüleraufgaben, also der eine Verbesserung des manuellen Ratings, sehr, sehr genau operationalisiert. Was wir damit erreichen könnten, wäre dann halt wirklich eine unbegrenzt große Anzahl von Schülerinnenantworten, die jetzt genau die Aufgaben kriegen, dann auch auszuwerten mithilfe des Systems. Was wir wollten, warum wir damit angefangen haben, das war einfach Interesse. Das war einfach so ein wissenschaftliches Interesse, geht das? Wir haben uns halt, also irgendwie kam diese Idee auf. Wir waren im Kontakt miteinander. Ich hatte halt schon diese Schülerantworten, die waren alle schon schön abgetippt. Ich hatte schon ein vorläufiges Codesystem, muss ich im Nachhinein sagen, ein sehr vorläufiges Codesystem. Aber ich dachte schon, ich hätte total viel. Und dann haben wir nochmal uns richtig daran gesetzt und richtig, richtig fest dran gearbeitet. Und mit der Zielsetzung, tatsächlich fände ich das eigentlich am sinnvollsten, das in Large-Scale-Untersuchungen dann auch einsetzen zu können. Das wäre schon das, was ich machen wollte, um nicht immer nur an den standardisierten Aufgaben zu hängen. Denn ja, also meine Antwort dazu. Ja, habt ihr denn vielleicht noch eine Frage? Wir können von mir aus auch gerne noch 5 Minuten überziehen. Wer mag und wer nicht mag, könnte sich ja auch dann entschuldigen einfach. Lieber Lars, was?
Ja.
Auch nochmal die Hand gehoben.
Genau. Das schließt im Prinzip so an die letzte Frage von dir an. Ich fände es nämlich auch gerade interessant, also einerseits zu schauen, funktioniert es, ein möglichst objektives Codesystem zu haben, finde ich interessant, aber andererseits eben auch mit Machine Learning zu gucken, wo sind so die latenten Bewertungsschemata, die eben verborgen sind bei verschiedenen Lehrpersonen. Also Da steckt ja viel Professionswissen und Professionskompetenz da drin, dass man eben die Schülerantworten gut bewerten kann und eben das in ein operationalisiertes Codesystem zu verpacken, ist ja immer nicht ganz einfach. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man eben schaut, wie bewerten unterschiedliche Lehrpersonen die Antworten und wo sind da die Gemeinsamkeiten, wo sind da die entscheidenden Muster oder latenten Konstrukte, die dahinter stecken, die eben zu einer Entscheidung führen. Denn das ist ja so etwas, was man recht oft beobachtet, dass wenn Lehrpersonen ihre Bewertungen ja rechtfertigen, dass mitunter sehr unterschiedliche Begründungen zu denselben Bewertungen führen.
Wäre ein sehr interessantes Projekt. Wäre bestimmt interessant, aber es ist jetzt nicht ganz das, was wir halt so gemacht haben, sondern wir haben jetzt ja wirklich uns die Experten quasi genommen, Experten für die Aufgaben und das war einfach, wir haben erstmal versucht, eine Maschine zu trainieren, bezogen mit Ratern und hatten jetzt überhaupt keine Lehrkräfte dabei. Die haben jetzt auch bei der Datenerhebung überhaupt keine Rolle gespielt. Das war nicht im Kontext eines Unterrichts entstanden, sondern einer Interventionsstudie. Von daher kann ich eigentlich nur dazu sagen, das ist natürlich super interessant und vielleicht ist es auch das, was der Johannes gerade eben so ein bisschen meinte, worauf du hinaus wolltest. Und wäre interessant, über eure Projekte ein bisschen mehr zu erfahren, wie bei euch die Anlage ist. Also wie viele Lehrkräfte oder die ja auch raten, brauche ich, um zu einer sagen zu können, wir haben hier eine übereinstimmende Aussage. Nur war das jetzt nicht in der Studie einfach nicht das Ziel, sondern tatsächlich innerhalb des Unterrichts war es und gar nicht von Lehrkräften weder konzipiert noch bewertet wurde. Ja, und wie gesagt, der Witz war ja wirklich auf einem nachvollziehbaren, objektiven Codesystem zu kodieren, das man dann offenlegen kann in der Forschung und sagen, so, das waren unsere Bewertungskriterien und sowohl die menschlichen Rater haben hier ungefähr ähnlich bewertet, als auch die Maschine konnte damit lernen und dann automatisiert bewerten. Mehr, glaube ich, können wir dann nicht erreichen, erstmal in dem Kontext. Aber wenn man das schon mal hätte, wäre schon mal was. Und wer weiß, jetzt ist ja gerade diese Ausschreibung zu diesem Kompetenzzentrum Digitalisierung in den Gesellschaftswissenschaften und das könnte eigentlich ganz interessant sein, in dem Kontext die Forschung fortzuführen und da wirklich den nächsten Schritt dran zu machen, entweder mit den restlichen Daten aus der Studie, aus dieser alten Studie oder auch eine neue Erhebung zu machen. Fände ich schon ganz spannend. Mal gucken. Ja. Gibt es sonst noch Fragen oder Anregungen, Nachfragen? Wenn nicht, dann übergebe ich an den Johannes, der dann hier vielleicht verabschieden kann. Und ich danke schon mal sehr für eure Aufmerksamkeit und für die interessierten Nachfragen und hoffe, dass ich euch das ein bisschen erklären konnte, was wir da so getrieben haben und Interesse daran habe wecken können für dieses Potenzial. Aber auch für die Grenzen des maschinellen Lernens. Da will ich schon, das ist eigentlich mein Learning daraus. Es ist kein Selbstläufer und die Menschen können wir gar nicht rauskürzen. Also sollten wir nicht rauskürzen, nicht, sondern auch immer wieder regelmäßig überprüfen, was hat die Maschine jetzt eigentlich gemacht bei bestimmten Antworten. Okay, vielen Dank.
Ja, viel verabschieden kann ich an der Stelle dann auch. Christiane, dir danke ich und für den Vortrag und natürlich allen anderen, dass ihr gekommen seid. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu dem Vortrag von unserem Kollegen aus der Physikdidaktik Looking Like a Pro. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Restarbeitswoche, falls wir uns in unterschiedlicher Konstellation nicht mehr sehen.
Macht's gut. Tschüss. Schönen Abend.